Soll ich gleich Amen sagen oder weitermachen? Ja, es ist so. Der Frank hat gesagt, über den Himmel habe ich mir noch nie so viel Gedanken gemacht wie über den Urlaub. Tja, und jetzt müsst ihr miteinander mit mir denken über den Himmel. Vieles von dem, was bereits schon angedeutet wurde, will ich nicht nochmal extra wiederholen, aber vielleicht geht es doch mehr, dass man nochmal darauf Bezug nehmen muss. Aber die Gedanken, ob man sie sich über den Himmel schon mal so gemacht hat, wie über jetzt Dinge, die man hier auf Erden plant oder wo man hin möchte, was man machen möchte. Ich kann mir denken, bei mir hat es den Effekt gehabt, dass ich sagte, ich muss da nochmal neu drüber nachdenken. Und die Einladung von dem Männerkreis, vielen Dank dafür, die hat mich auch nochmal neu herausgefordert, sich damit auseinanderzusetzen und zu fragen, ja, freue ich mich auf den Himmel? Und wenn ja, plane ich dafür voraus? Kann man das überhaupt, sich auf den Himmel so vorbereiten? Tja, unser Leben ist ja wie eine Reise. Die meisten wissen, dass wir irgendwo hier unterwegs sind, aber ankommen? Wo? Wann? Wie? Das steht in Frage. Letztes Jahr ist von einem Freund von mir die Mutter gestorben. Dann hat er so einen Post geschickt. Du bist uns vorausgegangen. Und ich hoffe, es geht dir gut, da wo du jetzt bist. Und wir werden uns wiedersehen. Schreib mal so, Leute. Sagen Sie es auch. Der hat jetzt keine besondere Beziehung oder Verbindung zur Kirche und dergleichen Dinge. Aber wenn man mit ihm spricht über Himmel und Ewigkeit, dann denken sie, das gibt es nicht eigentlich. Aber wenn ein persönlich bekannter und vertrauter Mensch gestorben ist, dann möchte man wissen, den sehe ich wieder und dort, wo du jetzt bist, geht es dir besser. Aber mit rationalem Wissen denken sie, jawohl, der wird jetzt hier beerdigt und nach ein paar Jahren findest du noch ein paar Knochen, aber alles andere ist irgendwie verwest. Was dann? Wo ist wer oder was? Leib, Seele, Geist. Oh. Wie kriegen wir das zusammen? Die Männer haben sich damit befasst. Ist schon angedeutet. Die Bibel spricht davon. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Jerusalem. Dinge, die jetzt hier auf dieser Erde sind, die werden dann nicht mehr sein. Denke ich, Mensch, all die vielen Leute, die jetzt so viele, wie heißen die Dinge da, Kreuzfahrten machen? Kein Meer, dann können sie nicht mehr rumfahren. Die ganzen Seeleute, arbeitslos. Tja, wir lachen drüber, aber hier, irgendwann muss man sich mal einen Gedanken darüber machen. Wie gesagt, wir gehen nicht darauf ein, wie man da hinkommt. Ich werde auch keine exegetisch detaillierte Auseinandersetzung geben zwischen den Begriffen Himmel, Himmelreich, Reich Gottes und diese Dinge, die ja ein Stück weit, kann man fast sagen, zeitgleich genannt werden. Das alles lassen wir heute mal außen vor. Es sind wichtige Begriffe, die kommen so miteinander vor und einerseits manifestieren sie etwas, was hier auf der Erde sich abspielt und andererseits geht es um ein himmlisches Reich, das nicht von dieser Erde ist. Das muss man alles erst ein bisschen verarbeiten. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern gesagt, als sie fragten, wo oder wann das Reich Gottes sein wird oder anbrechen wird und das Himmelreich zu uns kommt, dann sagt er, wenn die Leute sagen, hier ist es oder da ist es, dann geht nicht hin und hört nicht auf sie. Ich sage euch, das Himmelreich ist inwendig in euch oder unter euch. Na, wo ist es denn? Hat Jesus damit was gemeint, was im Himmel mal kommen wird? Oder etwas, das jetzt schon hier erlebbar ist auf dieser Erde? Einerseits ist es eine geistliche Realität, die innerlich erfahrbar ist, auch schon jetzt im Hier und Heute. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, als er vor Pilatus sich verantworten musste, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Tja, wo denn dann? Und sagt nur kurze Zeit später zu dem Mann, der neben ihm am Kreuz hängt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und verweist damit auf einen Platz, verweist damit auf einen Ort, den manche Leute mit fälschlicherweise mit dem Garten Eden von einst vergleichen. Ja, aber keiner will ja rückversetzt werden. Sondern wenn das Paradies, dann träumen wir von dem, was in der Offenbarung geschrieben wird. Wir werden mit ihm im Paradies sein. Ein Ort der Herrlichkeit. Ihr merkt, wo es hingeht. Hier sind Dinge, die auf der einen Seite hier auf dieser Erde erfahrbar sind und auf der anderen Seite sprechen sie doch von etwas, das zukünftig ist. Von einer Wirklichkeit, die über das Sichtbare und jetzt hier Erlebbare hinausgeht. Erster Gedankenkreis, der Himmel ist real, wirklich und wahrscheinlich herrlicher, als wir denken. Es gibt in der Bibel insgesamt über 700 Stellen, wo auf den Himmel Bezug genommen wird. Einerseits, das sind die wenigeren Stellen, die das Firmament beschreiben, den Himmel über uns, den wir als nächtlichen Sternhimmel bewundern oder als einen schönen blauen Himmel, die wir jetzt in der letzten Woche so ein paar Tage mal gehabt haben. Der Himmel über uns, das Firmament. Aber mehr und die meisten Stellen weisen auf den Ort hin, wo Gott wohnt. Der erste Satz der Bibel lautet, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ich weise darauf hin, dass die Himmel im Hebräischen dort im Plural steht. Und damit eben nicht nur das uns umgebende Firmament gemeint ist, sondern dass es noch mehr Himmel gibt. Ich sage jetzt nur einfach mal mehr und will das nicht zahlenmäßig quantifizieren. Es gibt Stellen, die reden vom dritten und vom siebten Himmel. Kann ich nicht definieren. Fehlt mir zunächst der Blick und die Verständnis dafür, das Verständnis oder auch die Erklärung dafür. In Offenbarung 21 und 22, die letzten Kapitel der Bibel, heißt es, und das haben wir schon gehört, neuer Himmel, neue Schöpfung, neue Erde, neues Jerusalem, alles neu, alles anders, aus dem Himmel herabkommend. Hier wird es manifestiert, wahrscheinlich auf dieser Erde. Und alles, was uns hier Probleme macht und schwerfällt, ist dann dort nicht mehr. Schön. Ist es Vertröstung? Nein, ist es nicht. Sondern Verheißung und feste Zusage. Auf dem Zeitstrahl, den Daniel uns gezeigt hat, ist ja so, dass wir immer denken, irgendwo läuft die Zeit ab. Schön, dass du das Wort gebraucht hast, chronologischer Zeitablauf. In Johannesburg hat mir ein Uhrmacher eine Uhr geschenkt, sagte, du hast kräftige Hände, du brauchst eine kräftige Uhr. Und da gab mir eine Uhr, da stand drauf Chronometer. Chronometer. Chronos ist die ablaufende Zeit, die wir so messen. Kairos ist in der Bibel ein Ausdruck für den Zeitpunkt oder das Zeitereignis. Und wenn Kairos ist, heißt es, da geschieht etwas von Gott aus. Das ist jetzt ein wichtiger Zeitmoment, den es zu erfassen gilt. Auf dem Schaubild haben wir den Eindruck, dass das so abläuft, der Reihe nach. Und dann kommen die sogenannten Zeichen der Zeit. Und es gab schon immer in der Kirchengeschichte Leute, die dann die Angaben in der Bibel genommen haben und ausgerechnet haben, wann, was, wie passiert. Unter dem schwäbischen Bibelforscher Albrecht Bengel gab es Leute in Württemberg, die dann zu Hause immer schon weiße Kleider im Schrank vorbereitet haben, damit dann, wenn der Herr Jesus kommt, sie diese weißen Kleider anziehen können, um ihm zu begegnen. Sonntags gingen sie raus auf Berge und Hügel mit weißen Kleidern. Es haben sich schon viele verrechnet mit dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu und wann dann alles in diesem chronologischen Ablauf passiert. Und dann denken wir halt, die Ewigkeit und der Himmel beginnt dann, wenn das alles abgelaufen ist und erfüllt ist. Wenn Jesus wiederkommt oder wir vielleicht vorher sterben und diese Welt zu ihrem Ende gekommen ist und dann kommt etwas Neues. Ich möchte euch heute diese Vorstellung ein bisschen korrigieren und eine andere Perspektive geben. Und deshalb mein zweiter Gedanke, Ewigkeit beginnt nicht irgendwann, Ewigkeit ist jetzt. In der Bibel, und da ist dies in hebräischer Sprache verfasst, und das hebräische Denken unterscheidet sich eben von unserem, ich sag mal, griechisch-platonischen Denken. Plato, der lebte 400 Jahre vor Christus und hat eigentlich unser Denken wesentlich geprägt. Das ist linear, statisch, unterscheidet deutlich zwischen Diesseits und Jenseits und auch zwischen Gegenwart und Zukunft. Das sind dann eben Zeitabläufe, so wie auf der Uhr oder im Kalender ein Jahr, 12 Monate, dann kommt das nächste, jetzt schreiben wir 2025 nach Christus. Entsprechend hat man die Zeit auch vor Christus gemessen. Das ist das platonische Denken. Das hebräische Denken hingegen ist dynamisch, ganzheitlich. Die Hebräer sehen ihr Leben und Gottes Wirklichkeit in einem. Der Name Gottes, Yahweh, kommt von dem Verb Yah, sein, und heißt eigentlich ist. Ich bin da. Deshalb war Mose so verblüfft, als er fragte, wie heißt du denn? Und er sagt, Yahweh. Ich bin da. Und Gott stellte sich vor als der, ich bin der, der da ist. Fertig ab. Und Jesus sagt auch, gebraucht genau diesen Ausdruck und sagt, ich bin der, der jetzt da ist. Und damit ist etwas ganz anderes. Für im griechischen Denken folgt eins auf das andere, im hebräischen Denken existiert es miteinander. Mose betet, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. David bekennt im Psalm 103, Losung von gestern, wer sie gelesen hat, die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn lieben. Und Salomo erkennt, wir haben das im Lied gesungen, Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen gelegt. Das heißt doch, Ewigkeit ist nicht etwas, das irgendwann in der Zukunft beginnt, wenn diese Zeit abgelaufen ist, sondern die Ewigkeit umgibt uns. Wenn Gott, der die Welt geschaffen hat, von Ewigkeit ist, war Ewigkeit bereits vor dem diese Welt, in der wir jetzt leben, geschaffen wurde. Und wenn Gott die Erfüllung ist, dann ist Ewigkeit auch dann, wenn diese Erde nicht mehr sein wird. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Daseinende, dann ist Ewigkeit auch jetzt. Wenn Gott Ewigkeit in dein und in mein Herz gelegt hat, dann leben wir jetzt damit und nicht erst nachher oder irgendwann einmal. Ja, der hebräische Begriff für Ewigkeit, Olam, bezeichnet etwas Unaufhörliches, Zeitloses, eine Wirklichkeit ohne Anfang und ohne Ende. Das meint damit eben auch eine ununterbrochene Zeit und eine umfassende oder alles umgebende Zukunft. Gegenwart und Zukunft sind im hebräischen Denken eins. Gott ist immanent hier auf dieser Erde erlebbar und er ist aber auch der, der uns in Zukunft entgegenkommt und wie der liebende Vater auf uns wartet. Und die Frage ist, wenn ich immer das hier so sehe, dann denke ich, das symbolisiert das eigentlich am allerbesten. Das Kreuz, an dem für uns und zu unserem Heil das Wesentlichste auf dieser Erde geschehen ist und das Ganze umfasst und umgeben von der Herrlichkeit und Ewigkeit Gottes. Ich weiß nicht, ob dem Samuel und der Barbara das so im Blick war, aber das symbolisiert das. Und Leute, jeden Sonntag, wenn ihr hierher kommt und das anschaut, denkt euch dran. Dieser Gott, der in der Zeit wirkt und ewig ist, umfasst und hält uns auch heute und hier. Was erwartet uns im Himmel? Biblische Ausblicke. Die drei Freunde haben schon gesagt, was so in Offenbarung 21 und 22 alles steht. Das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, dass Gott dort redet, dass kein Tempel, keine Sonne und all das nicht gibt. Werden wir uns wiedererkennen? Das war ja eine Frage, die aufgekommen ist. Natürlich werden wir uns wiedererkennen. In Matthäus 17 nimmt Jesus drei seiner Jünger mit auf den Berg der Verklärung und die erkennen dort Mose und Elia. Leute, die Jahrhunderte vor ihnen gelebt haben, woher erkennen die sie? Haben die ein Bild von denen gehabt? Stand das in der Zeitung irgendwo drin? Nein. Und in Lukas 16 erkennt der reiche Mann, als er gestorben ist, den armen Lazarus, der vor seiner Tür immer gesessen hat. Und er sieht auch Abraham, der lange, lange vorher gelebt hat und kann ihn mit Namen bezeichnen. Woher? Warum? Der Herr Jesus hat einmal gesagt, dass die, die zu ihm gehören, zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmel zu Tisch sitzen werden. Wenn Abraham, Isaak und Jakob lange schon gestorben sind und doch im Himmel als Personen am Tisch sitzen werden und wir mit ihnen, dann werden wir sicherlich eine Leiblichkeit haben, dann werden wir uns dort sehen und dann werden wir auch einander erkennen. Das heißt, unsere Identität bleibt erhalten. Paulus schreibt an die Philipper Kapitel 3, Vers 20, dass wir verwandelt werden in das Bild seines verherrlichten Leibes. Das heißt, unsere Identität bleibt erhalten, aber sie wird verwandelt, geheilt, verherrlicht. Und die Beziehungen, die werden dort nicht gelöscht, sondern sie werden vollkommen. Johannes in seinem Brief, 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihm gleich sein, dem Herrn Jesus, und wir werden ihn sehen, wie er ist. So viel zum Thema der Identität, des Wiedererkennens. Und damit verbunden der nächste Gedanke, Gemeinschaft, Essen, Trinken. Haben wir dort noch Hunger? Haben wir dort leibliche Bedürfnisse? In Jesaja 25, denke ich, ist es ja, sagt der Prophet, dass Gott dann ein Festmahl bereitet mit fetten Speisen und reinem Wein. So steht es hier. Fette Speisen, reinen Wein. Das gibt es ja nicht, wenn man es nur stehen lässt und verkommen lässt. Wie Jesus schon gesagt hat, mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Und in Offenbarung 19 wird geschrieben, dass das Hochzeitsmahl des Lammes da ist und bereitet. Und in Lukas 22 hat Jesus gesagt, dass wir essen werden und trinken an meinem Tisch in meinem Reich. So hat es Jesus verheißen. Das sind ja Aussagen, die man nicht macht, wenn es sich nicht erfüllt und wenn es das nicht geben würde. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl hier feiern, erinnern wir uns an das, was Jesus gesagt hat: Ich werde es jetzt nicht mehr mit euch essen, bis es seine Erfüllung findet und ich es mit euch wieder essen werde im Reich meines Vaters. Essen und Trinken, Brot und Wein und dergleichen Dinge. Das heißt also, der Himmel ist nicht irgendetwas Statisches oder einsam, sondern frohe Gemeinschaft, vollkommene Gemeinschaft, Nähe, Liebe, Freude, ohne Neid, ohne Streit, ohne Distanz. Feiern, essen und genießen, nicht in Maßlosigkeit, sondern Fülle und Dankbarkeit. Der Torben fragte, haben wir da auch was zu tun? Was werden wir im Himmel tun? Natürlich, nicht nur ewig Halleluja singen oder Gottes Lob mit der Harfe auf der Wolke. Gott ist der Schöpfer, Kreator, kreativ und hat sich am siebten Tag nicht zur Ruhe gesetzt, um nichts mehr zu machen, sondern ist heute noch kreativ tätig. Er sorgt für dich, für mich, für uns. Leitet und führt uns, begleitet uns mit seinen Augen, möchte uns bei sich haben. Der Herr Jesus betet, dass wir seine Herrlichkeit sehen, die er hat, und dass wir dort mit ihm feiern werden. Und dann heißt es in Offenbarung 22, dass seine Diener ihm dienen und mit ihm regieren. Das heißt, wir werden Aufgaben haben, schöpferisch, sinnvoll, richtig, ohne Druck, ohne Versagen. Kein Termin und kein Akkord, Forderungen, die dann auf uns erlegt werden, sondern Erfüllung. Und es heißt so schön, dort werden wir zur Ruhe kommen. Nicht sitzen und Däumchen drehen, sondern da ist dann kein Stress mehr. Innere Ruhe und Gelassenheit, weil wir uns dann dem überlassen können, der uns errettet hat. Jesus. Er ist das Zentrum im Himmel. Auf ihn ist alles konzentriert. Im Himmel geht es nicht um das Gold und die Edelsteine und die goldenen Tore und die Gassen in Jerusalem, sondern es geht um ihn und um seine Herrlichkeit. Es geht um die Beziehung und nicht nur um irgendwo zu sein. Beziehung. Der französische Aufklärer und spöttisch Kirchenkritiker Voltaire lebte, wann hat er gelebt? Ich glaube so 1600, 1700 irgendwann. Bis 1770 ist er, glaube ich, gelebt. Der Voltaire war eingeladen bei Friedrich dem Großen in Preußen und sagte dann so scherzhaft, weil er wusste, dass die Preußen ein bisschen fromme Leute sind: Ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler. Daraufhin antwortete ein Ratsherr aus Kleve und sagte: Herr Voltaire, im preußischen Land muss jeder, der etwas verkaufen will, sein Eigentumsrecht daran nachweisen. Können Sie beweisen, dass Sie einen Platz im Himmel besitzen und wollen Sie ihn wirklich verkaufen, so bin ich bereit, jede Summe dafür zu zahlen. Daraufhin schwieg Voltaire und sagte nichts mehr. Der Platz im Himmel, ihr lieben Freunde, ist kostbar und wertvoll, aber nicht käuflich. Es ist ein wunderbarer Platz, aber wir können ihn nicht mit irdischen Mitteln erwerben, sondern Es ist ein Geschenk, das Gott dir und mir anbietet. Ein Geschenk, wenn wir das annehmen in Jesus Christus, der derjenige ist, der eigentlich der Weg zum Himmel ist, der die Tür zum Himmel ist und das öffnet. Wenn wir das von Jesus annehmen, bekommen wir, so wie es der Paulus dann im Philipperbrief schreibt, dieses Bürgerrecht im Himmel. Oder wie Jesus sagt, dass eure Namen angeschrieben und aufgeschrieben sind in dieser Bürgerliste des Himmels. Darüber kann man sich dann hier freuen und damit leben. Und diese Frage ist, ob du dieses Bürgerrecht schon erworben hast. Und deshalb ist der Himmel Hoffnung für heute, nicht erst für morgen. Wenn wir denken, der Himmel beginnt dann, wenn die Ewigkeit beginnt, dann verpassen wir es vielleicht. Das Wissen um die Ewigkeit gibt Hoffnung für heute. Wenn der Paulus sagt, dass die Leiden dieser Zeit es nicht wert sind, dessen, was uns in der Ewigkeit erwartet, dann gibt das auch Trost in Trauer, Hoffnung in Krankheit, Geduld im Leid. In Pretoria habe ich einen Mann betreut, über 2 Jahre lang. Dem hatten sich, was weiß ich, der Rücken versteift, der konnte sich nicht mehr bewegen, der lag nur noch im Bett und konnte nichts mehr machen. Ich habe ihn jede Woche besucht. Irgendwann habe ich gesagt, Onkel Fritz, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich jetzt noch mit dir reden soll. Wir haben schon alle Themen durchgemacht und 2-mal wiederholt. Es war mir einfach dann auch, dachte ich, was kann ich dem Mann für Hoffnung geben? Dann sagte ich, weißt du was, ich hatte mit unserem Sohn angefangen, Geigenunterricht zu nehmen. Das ist jetzt nicht das Einfachste, was es gibt, aber ich musste üben. Und ich hatte daheim keine Zeit, wirklich zu üben. Sag ich, Onkel Fritz, ich bringe meine Geige mit und ich mache meine Übungsstunden bei dir hier im Zimmer. Du suchst die Lieder aus und ich spiele sie. Und der hat Lieder ausgesucht. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wachet auf, ruft uns die Stimme. Und all solche Lieder, wie wir sie hier jetzt fast gesungen haben, die von der Herrlichkeit im Himmel sprechen. Und ich habe die gespielt und da haben wir die Tür aufgemacht und das ganze Pflegeheim oder Altersheim da mitgehört. Und ich dachte, wie kommt der Onkel Fritz da drauf, sich diese Lieder zu wünschen? Und durch das Spielen, die Leute haben gesagt, da kommt ein bisschen Himmel in dieses Pflegeheim hinein. Der Himmel ist mehr, wenn der Paulus sagt, dass unsere Heimat dort ist, wo Jesus der Herr ist, dann, und wenn wir zusammen mit Christus auferweckt worden sind, so schreibt es im Kolosserbrief, dann richtet euch ganz auf die himmlische Welt aus, sagt er, dort Kolosser 3, dort wo Christus auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes ist. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Und das habe ich da bei diesem Onkel Fritz irgendwo rausgemerkt. Der lag auf seinem Bett regungslos. Aber sein Herz und seine Gedanken waren im Himmel. Schön. Hans-Joachim Eckstein hat gesagt, wer wie die ersten Christen sagt, dass der Himmel unsere eigentliche Heimat ist, der kann mit dem Vorläufigen besser umgehen. Dann werden wir diese Zeit nicht strapazieren, um das Letztmögliche herauszuholen, so wie das hier der Frank uns vorgemacht hat. Ich plane und ich will ja nichts verpassen, wenn ich da dort und dort bin. Den Stress können wir uns sparen. Das Beste wartet auf uns. Der Himmel ist nicht langweilig, ist nicht Wolke 7 in Endlosschleife, sondern der Himmel ist ein Ort des Nicht-mehr-Seins. Nicht-mehr-Sein. Keine Tränen, kein Tod, kein Schmerz, keine Krankheit und Leid werden nicht mehr sein. Aber der Himmel ist ein Platz des Endlich. Endlich bei Gott. Endlich heil. Endlich ganz. Endlich erfüllt. Endlich daheim. Und wenn das kommt, wie schon gesagt wurde, dass dieses von Thomas, dass das aus dem Himmel auf diese Erde kommt, dann werden wir das hier und jetzt auch nochmal ganz neu und ganz anders erleben. Was nehmen wir mit für heute, für die Zukunft, in unsere Zeit, die von Ewigkeit umgeben und gehalten ist? Der Himmel beginnt nicht erst nach dem Tod, sondern das Reich Gottes ist schon jetzt. Und wenn der Herr Jesus sagt, es ist mitten unter uns, dann ist es auch bei uns da. Wenn wir hier, ich sag mal so, handeln, wie Gott es sagt, in Liebe, Barmherzigkeit und Frieden, dann leuchtet doch da jeweils schon etwas auf von dieser Herrlichkeit. Wir sollen Menschen sein, die Spuren des Himmels in dieser Welt hinterlassen. Ich habe mir so einen Satz formuliert: Werde zum Fenster des Himmels in deiner Welt. Das heißt, dass durch dich die Leute etwas sehen können und ihnen etwas aufgeht, dass sie Himmel erleben. Die Gegenwart Jesu hat etwas von dieser Herrlichkeit auch schon hier mitbekommen. Ewigkeit ist doch keine ferne Hoffnung, sondern, wie jemand gesagt hat, geborgene Gegenwart von diesem Gott, der da ist, von diesem Jesus, der sagt hat, ich bin, der ich bin. Der Daseinende, gehalten von ihm, umfangen von den Armen der Ewigkeit. Der Himmel ist ein Platz der Vollendung in Gottes Herrlichkeit. Und die Ewigkeit ist auf jeden Fall näher, als ich denken und es mir vorstellen kann. Und das wünschen wir und ich euch, dass wir die Sehnsucht auf das bekommen, was kommt. Dass wir uns freuen auf das, was Gott bereitet hat und jetzt schon gibt. Und dass wir diese Hoffnung weitergeben, die die Welt so dringend braucht. Und jeden Sonntag, wenn ihr hier seid und unser Emblem hier vorne anschaut, dann nehmt diesen Gedanken der Ewigkeit mit in euer Jetzt und Hier und Heute. Amen.